DW Menschen und Märkte.
Ein Jahr geht zu Ende, das nächste beginnt in ein paar Tagen. Das spiegelt sich auch in unserem Podcast, der sowohl Rück- wie Ausblick ist und zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Ein großes Thema dieses zu Ende gehenden Jahres war der freie Handel. Dem Freihandelsabkommen TTIP, das die EU und die USA ausgehandelt hatten, konnten viele Menschen auf beiden Seiten des Atlantik nicht recht was abgewinnen. Und dann hatten die Amerikaner auch noch einen Präsidenten gewählt, bei dem allein die Erwähnung des Wortes Freihandelsabkommen einen rhetorischen Tobsuchtsanfall auslösen kann. Auf der anderen Seite ist 2017 aber CETA, das Abkommen der EU mit Kanada, wenigstens teilweise in Kraft getreten. Holger Roman beleuchtet den Stand der Dinge in Sachen EU und Freihandel näher.
Der Ausweg: bilaterale Freihandelsbündnisse, englisch abgekürzt FTAs, mit jeweils einem oder nur einer Handvoll Partnern, dafür aber mit penibel ausbuchstabierten Bestimmungen. Dabei geht es nicht mehr nur um Zoll- und Steuerfragen, sondern auch um Regelungen zu Dienstleistungen, zum Abbau nichttarifärer Handelsbarrieren und anderen relevanten Aspekten, wie etwa Investitionen oder Wettbewerbsfragen. Der Strategiewechsel mündete in zahlreiche solcher Zusammenschlüsse, die zum Teil schon Realität, zum Teil aber auch noch Zukunftsmusik sind. Etwa die Transpazifische Partnerschaft TPP, das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen Europa und Kanada CETA oder die Wirtschaftsgemeinschaft südostasiatischer Staaten. Allein die EU hat im Laufe der Zeit mit 31 Nationen rund um den Globus solche FTAs ausgehandelt. So konnte die zuständige EU-Kommissarin Cecilia Malmström erst vor kurzem in Sachen Japan Vollzug melden.
This is actually the biggest trade agreement we've ever negotiated.
Das ist das größte Handelsabkommen, das wir je abgeschlossen haben. Es eröffnet riesige Möglichkeiten für die EU und für Japan, indem es unsere Zusammenarbeit auf so vielen Gebieten stärkt. Das sendet eine kraftvolle Botschaft aus zugunsten offener Märkte, basierend auf allgemeingültigen Regeln. Eine Botschaft, die hohe Standards setzt und die Globalisierung im Interesse unserer Bürger und Unternehmen gestaltet. Für die EU strebt Malmström eine ganze Reihe weiterer Freihandelspakte der neuen Generation an, insbesondere mit Schwellenländern in Asien oder Südamerika, Stichwort Mercosur. Ganz so reibungslos wie gedacht verläuft der Fortschritt in diesem Bereich für die EU allerdings nicht. Während sich Abkommen mit objektiv schwächeren Partnern wie Kolumbien, Ecuador, Singapur oder Vietnam vergleichsweise problemlos gestalten, erweisen sich Verhandlungen mit mächtigeren Kandidaten wie den USA als erheblich komplizierter. Und zwar nicht nur, weil Globalisierungsgegner, Umwelt- und Verbraucherschützer inzwischen massiv dagegen Front machen.
America first.
Mit der Wahl Donald Trumps und der ökonomischen Kehrtwende in Washington hat sich die handelspolitische Großwetterlage grundlegend geändert. TTIP, das Abkommen, über das so lange gestritten wurde und von dem man sich in Brüssel so viel versprochen hatte, ist nicht nur aus den Schlagzeilen verschwunden, es gilt als tot und begraben, zumindest für die nähere Zukunft. Wie im Wahlkampf angedroht, hat sich der neue US-Präsident klar gegen den freien Handel positioniert und verfolgt nun einen tendenziell eher protektionistischen Kurs. Der Stillstand bei TTIP bedeutet freilich nicht, dass sich das Thema Freihandel aus EU-Sicht erledigt hätte. Im Gegenteil, wie in anderen Politikbereichen, erwies sich die Wahl Donald Trumps auch hier als eine Art Katalysator. So sollen JEFTA, dem Abkommen der EU mit Japan, weitere folgen. Vergleichbare Deals mit Indien, Malaysia, den Philippinen sowie Australien und Neuseeland sind geplant oder bereits auf den Weg gebracht.
The signing ceremony has now slowly come to its end.
Seit 21. September 2017 ist CETA, das Comprehensive Economic and Trade Agreement, mit Kanada vorläufig in Kraft. Das heißt, der Großteil der Regelungen, mit Ausnahme des Teils über den umstrittenen Investorenschutz, wird inzwischen angewendet. Was nach der Zustimmung durch das EU-Parlament noch aussteht, ist das Ja einiger nationaler Parlamente, etwa des Bundestages, und einige juristische Entscheidungen, darunter ein Urteil des EuGH. CETA spielt insofern eine Schlüsselrolle, als das Abkommen Modellcharakter für künftige Freihandelsverträge der EU haben könnte, wie Bernd Lange, der Vorsitzende des zuständigen Ausschusses im Europaparlament, erläutert.
CETA ist sicherlich ein Stück weit Blaupause. Was Handel, was Arbeitnehmerrechte anbetrifft, was geistiges Eigentum, was Zusammenarbeit bei der Regelweiterentwicklung anbetrifft, das ist schon der Maßstab für weitere Handelsabkommen.
Mehr Transparenz bei den Gesprächen, mehr Einbindung der Öffentlichkeit, vor allem aber ein völlig neues Konzept für den Investorenschutz sollen besorgte Bürger beruhigen und den Kritikern langfristig den Wind aus den Segeln nehmen. Gut möglich auch, dass man aus den Erfahrungen mit TTIP und der schwierigen CETA-Geburt lernt und künftige Handels- und Rechtsschutzfragen von vornherein getrennt behandelt.
Aus Brüssel, Holger Roman. Bevor wir vom Rückblick zum Ausblick kommen, etwas ganz anderes. Der Shinkansen, der legendäre Hochgeschwindigkeitszug in Japan, wird im nächsten Jahr genauso fahren wie im abgelaufenen auch. Und zwar genauso pünktlich. Wollen wir jedenfalls für die Japaner hoffen. Weil wir als Bahnfahrer mit der Deutschen Bahn unterwegs sind, machen wir ja nur allzu oft andere Erfahrungen als die Japaner mit ihrem Shinkansen. Jürgen Hanefeld über den Wunderzug im Land der aufgehenden Sonne.
Ein Shinkansen rollt in den Bahnhof Tokio ein und keiner guckt hin. Die schneeweiße Schlange mit dem Alligatorenkopf ist allenfalls Touristen ein Foto wert. Japaner betrachten den Superschnellzug längst als gewohntes Transportmittel. In diesem Fall ist es ein Typ der Serie N700, der alle 10 Minuten zwischen den Metropolen Osaka und Tokio pendelt, in der Rush-Hour noch häufiger. 552,6 Kilometer in weniger als 2,5 Stunden und immer pünktlich auf die Sekunde. Das japanische Volk ist stolz auf die Sicherheit, die Geschwindigkeit und die Pünktlichkeit des Shinkansen, sagt Atsushi Ishikawa, der Vizepräsident des Eisenbahnforschungsinstituts. Der Shinkansen ist das Symbol japanischer Technologie und handwerklicher Präzision. Mit einem Kinderlied, das noch immer jeder in Japan kennt, feierte das Land den Beginn des regulären Betriebs am 1. Oktober 1964, 9 Tage vor dem Auftakt der Olympischen Spiele. Dabei ging es eher um nüchterne Ziele. Auch in Japan brauchte der Wirtschaftsaufschwung nach dem Krieg verkehrstechnische Unterstützung. Aber man setzte nicht wie in Deutschland auf das Auto, also den Individualverkehr, sondern auf Massentransport, schnell, komfortabel und zuverlässig. Das Wort Shinkansen bedeutet zwar bloß neue Hauptstrecke, aber das Konzept ging viel weiter. Der Shinkansen trug erheblich zum japanischen Wirtschaftswunder bei. Sich schnell und sicher zwischen den Metropolen des Landes bewegen zu können, war unentbehrlich geworden. Seither kann man zwischen Osaka und Tokio an einem Tag hin und her reisen. Und zwar verlässlich. Die durchschnittliche Verspätung betrug im vergangenen Jahr 50 Sekunden. Auf den 8 Hauptstrecken verkehrt der Shinkansen täglich 1144 Mal. Trotzdem ist in 50 Jahren kein einziger verunglückt. Und das in einem Land, in dem ständig die Erde bebt. Atsushi Ishikawa. Wir haben ein eigenes Warnsystem entwickelt. Vor jedem Beben gibt es einen leichten Erdstoß. Unsere überall installierten Seismographen errechnen sofort Entfernung und Heftigkeit des Erdbebens. Sollte ein Zug in Gefahr sein, wird er sofort gestoppt. Wie zuverlässig das System ist, zeigte sich beim letzten großen Beben 2011, als ein Tsunami ganze Küstenstriche verwüstete und das Atomkraftwerk Fukushima explodierte. Alle Shinkansen kamen sicher ans Ziel.
Ladies and Gentlemen, welcome to the Shinkansen.
Also, geht doch. Jürgen Hanefeld aus Tokio mit einem Beitrag, der hoffentlich auch bei der Deutschen Bahn in Berlin aufmerksam gehört worden ist. Nach Rückblick und Schienenbahnwunder nun der versprochene Ausblick auf das neue Jahr, den wir ebenfalls im fernen Osten beginnen. In China nämlich, berichtet Steffen Wurzel, ist auch 2018 nicht mit einer wirklichen Öffnung des Landes zum Westen zu rechnen. Aber der Wirtschaft dort wird das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht schaden. Ganz im Gegenteil.
Dass Chinas Wirtschaft weiter solide wachsen wird, steht so gut wie fest. Ein Plus von 6,5% Wachstum ist die Zielrichtung. Dabei wird die Regierung von Staats- und Parteichef Xi Jinping auf alte Rezepte setzen. Viel Geld vom Staat, Investitionen in die Infrastruktur und Subventionen. Das Problem dabei, für die vielen teuren Projekte verschuldet sich China weiter. Dabei warnt inzwischen selbst die staatseigene chinesische Notenbank vor den Gefahren, die von den wachsenden Schulden im Land ausgehen. Trotzdem haben die chinesischen Banken 2017 so viele Kredite vergeben wie noch nie zuvor und eine Trendwende ist nicht abzusehen. Was neue Reformen angeht, sollte man von China nicht allzu viel erwarten. Auch wenn sich Xi Jinping in diversen Reden im In- und Ausland immer wieder als großer Reformer und Hüter des freien Welthandels darstellt. Die Realität, so beklagen vor allem internationale Unternehmen, sieht oft anders aus. Viele Wirtschaftsanalysten rechnen damit, dass der Zugang zum chinesischen Markt 2018 noch schwieriger wird. Auch politisch stehen die Zeichen eher auf Verhärtung als auf Öffnung. Neue Restriktionen und mehr Kontrolle sind zu erwarten. Im Februar dürften zum Beispiel neue Internetregeln eingeführt werden. Das Austricksen der chinesischen Staatsfirewall soll danach noch stärker als bisher bekämpft werden. Eine Umfrage der deutschen Auslandshandelskammer kam vor wenigen Wochen zu dem Ergebnis, dass 2 von 3 deutschen Firmen, die in China aktiv sind, die Internetsperren inzwischen als große Belastung ansehen.
Aus unserem Studio in Shanghai berichtete Steffen Wurzel. Auch die deutsche Wirtschaft geht mit einiger Zuversicht ins neue Jahr. Das Institut der deutschen Wirtschaft, das IW in Köln, hat unter deutschen Wirtschaftsverbänden eine Umfrage mit bemerkenswertem Ergebnis durchgeführt. Deutlich mehr als 2/3 der Verbände erwarten im kommenden Jahr eine höhere Produktion. Die Konjunktur, so das IW, gewinne an Branchenbreite und werde sogar noch robuster werden. Sogar die IW-Experten selbst, erfuhr mein Kollege Klaus Ulrich, waren erstaunt, wie stark und dauerhaft der Aufschwung daherkommt.
So klingt es, wenn ein ansonsten eher nüchterner Wirtschaftswissenschaftler ins Schwärmen gerät.
Ja, ein bisschen ist es ja jetzt schon so, dass man sich die Augen reibt als Ökonom, egal wann man anfängt, den Aufschwung einsetzen zu lassen, ob 2011 nach der schweren Krise oder 2013 nach einer kurzen, wirklich ganz, ganz kurzen Schwächephase. Es ist in jeder Hinsicht ein langer Aufschwung, es ist eine der längsten Aufschwungbewegungen und Aufschwungphasen, die wir in der deutschen, aber auch der europäischen Konjunktur beobachten.
Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, kann wirklich Erstaunliches vermelden. 26 der 48 von seinen Mitarbeitern regelmäßig zum Jahresende befragten Verbände sprechen aktuell von einer besseren Lage im Vergleich zum Vorjahr. 20 Verbände bewerten ihre gegenwärtige Geschäftssituation genauso wie vor einem Jahr, aber nur noch 2 berichten, dass sie schlechter dastehen. Bei der letztjährigen Verbandsumfrage waren es noch 9 Verbände. Diese Zahlen spiegeln einen Aufschwung wider, der schon länger anhält und, was eher selten vorkommt, fast ohne Schwankungen verläuft.
Also es ist bei der Produktion, wir haben lineal gezogen, und es ist auch bei der Beschäftigung, wir haben lineal gezogen. Und das zeigt, das ist irgendwie qualitativ ein Prozess, der nicht viel mit Konjunktur zu tun hat, sondern er ist getragen von den Wachstumsmöglichkeiten, die auch ergriffen werden. Er ist also sehr viel stabiler, er ist stetiger. Und das heißt dann auch, dass man guten Grund haben kann, das auch für 2018 so weiter zu erwarten.
Eine schlechtere Wirtschaftslage ist nur in der Ernährungsindustrie und bei den Volks- und Raiffeisenbanken zu beobachten. Diese eher kleinen, genossenschaftlich organisierten Häuser leiden besonders unter dem derzeitigen Niedrigzinsniveau. Mit Fusionen zu größeren Einheiten versuchen einige dieser Institute gegenzusteuern. In der Ernährungsindustrie dämpfen der hohe Konkurrenzdruck und steigende Kosten die Stimmung. Dagegen verzeichnet ein Großteil der Industriebranchen sowie die Leasing- und Immobilienwirtschaft eine gute Geschäftslage.
Wir haben eine Verbindung von mehreren positiven Faktoren. Die Weltwirtschaft, die ein bisschen im Laufe der letzten 24 Monate auch in Zweifel gezogen war durch die Probleme in Ostasien, durch die Diskussion in den USA, hat sich als nachhaltig robust erwiesen. Zum gleichen Maße kommt Europa hinzu. Die Krisenländer sind auf einem deutlichen Aufwärtstrend und in allen gesamtwirtschaftlichen Indikatoren sind wir in der Eurozone wieder auf dem Niveau, das vor der Staatsschuldenkrise und vor der schweren Wirtschaftskrise zu verzeichnen war.
Deutschland passe mit seinem Geschäftsmodell ganz hervorragend zu den Bedürfnissen anderer Länder, so Hüter. Das erkläre die Erfolge beim Export. Damit einher gehe die erfreuliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit immer mehr Erwerbstätigen. Als Folge sei es fast unvermeidbar, betont der Ökonom augenzwinkernd, dass es auch in der Binnenwirtschaft gut laufe. Kehrseite der Medaille: Ein Drittel der Unternehmen, die kürzlich vom IW entsprechend befragt wurden, melden, dass derzeit ihre Kapazitäten überausgelastet sind. Damit droht eine Überhitzung der Wirtschaft. Für 2/3 dieser Unternehmen ist ein Mangel an qualifizierten Mitarbeitern der Grund für die betriebliche Überlastung. Gegen diesen Fachkräftemangel brauche es, so Hüter, eine Strategie, die an mehreren Punkten ansetzt. Allem voran fordert er Veränderungen im Bildungssystem, um den Anforderungen, die die digitale Transformation mit sich bringt, gerecht zu werden. Notwendig sei außerdem ein Einwanderungsgesetz im Sinne einer gesteuerten Zuwanderung von potenziellen Fachkräften. Sonst könnte sich die Dynamik des Wachstums vor allem mittelfristig abschwächen. Aktuell gäbe es aber keinen Grund zur Sorge.
Wir sehen im Augenblick nichts, was in eine zyklische Bewegung nach unten hineinführt. Politische Risiken, auch das muss man noch einmal erinnern, sind ja auch in den letzten Jahren im Grunde mehr oder weniger ganz leicht ausgeschwitzt worden. Ob das die Unsicherheit Russland, Putin und selbst dann der Ölpreis, ob es die Unsicherheit Türkei, Erdogan, ob es die Unsicherheit USA, internationale Handelspolitik und Trump sind, all das hat bisher nicht dazu geführt, dass die Investitionen eingebrochen sind und dass damit ein Prozess zyklischer Abwärtsbewegung eingeleitet wurde.
Für den IW-Direktor bleibt deshalb die Sicht auf 2018 grundsätzlich sehr optimistisch.
Na, das klingt ja gut. So gut, dass wir mit dem Beitrag von Klaus Ulrich auch unsere Sendung ausklingen lassen. Thomas Schmidt in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.com/wirtschaft.